Die EMI wurde in der Schweiz vor 2 Jahren offiziell gegründet. Am 8. Dezember 2014 haben wir einen Verein gegründet. Und in Wiel gab es schon seit 10 Jahren eine Gruppe. Das war aber noch nicht so offiziell damals. Gleichzeitig wurde auch in Deutschland am gleichen Tag die EMI gegründet. Und auch in Österreich hat die EMI bereits Fuß gefasst. Und es gibt mittlerweile 5, 6 Gruppen im deutschsprachigen Raum. Wenn wir über die EMI sprechen, dann denken wir zuerst an den heiligen Maximilian Kolbe. Er ist der Gründer der EMI. Er hat uns dieses Erbe überlassen. Und wenn wir in diesen Geist der EMI eindringen möchten, dann müssen wir zuerst wissen, wer er war, wie er gelebt hat und welches Ideal er vorgelebt hat. Zuerst eine kleine Frage. Hat jemand von Ihnen schon Reliquien vom heiligen Maximilian gesehen oder etwas darüber gehört? Niemand? Also des Rätsels Lösung, es gibt eigentlich keine Reliquien von ihm, außer ein paar Barthaaren, die mal ein Bruder, Friseur, heimlicherweise versorgt hat. Und warum, das werden wir jetzt gleich miteinander anschauen. Und zwar hat er einmal gesagt, ich wünsche für die Sache der Immaculata, für die Sache Gottes, zu Staub zerrieben zu werden. Und möge der Wind diesen Staub in die Welt hinaustragen, damit nichts von mir übrig bleibe. Erst dann wird das Opfer an die Immaculata vollkommen erbracht sein. Und genau so ist es später nämlich geschehen, obwohl er das dazu mal noch nicht wissen konnte. Und unter seine Vorsätze bei seiner Primiz hat er geschrieben, pro amore usque ad victimam. Das bedeutet alles für die Liebe bis zur Hingabe des Lebens, ein bisschen frei übersetzt. Wir schauen jetzt also an, wie es zu dieser Hingabe gekommen ist, beziehungsweise wie er diese Hingabe, die er zeitlebens gelebt hat, vollendet hat. Sie sehen hier im Hintergrund einen Hungerbunker von Auschwitz und in einem solchen Hungerbunker ist der heilige Maximilian gestorben. Wie es dazu kam, das werden wir jetzt gleich anschauen. Maximilian Kolbe wurde, weil er als Priester sozusagen zu den Feinden der Nazis gehörte, letztendlich in Auschwitz inhaftiert, nachdem er schon in anderen Gefängnissen auch war. Und nachdem er bereits einige Monate dort war und als Priester zu derjenigen Klasse gehörte, die am meisten arbeiten musste, ist aus seinem Block, wo er inhaftiert war, einer entkommen. Und die Regel war damals, wenn einer entkommt, dann müssen 10 andere aus demselben Block in den Hungerbunker und den qualvollen Tod des Hungertodes sterben. Ohne Speise und Trank mussten sie da auskommen. Also ein sehr qualvoller Tod. Vor allem das Verdursten ist noch viel qualvoller als das Verhungern. Und nachdem sie stundenlang in Habachtstellung auf dem Platz stehen mussten, wurden dann willkürlich 10 ausgewählt. Und einer dieser 10 Ausgewählten hat sich dann beklagt und hat gesagt, meine arme Frau, meine armen Kinder. Es war also ein Familienvater. Maximilian Kolbe hat das gehört. Er gehörte nicht zu diesen 10 Ausgewählten. Und er hat das Unerhörte getan. Wie gesagt, sie mussten in Reihe und Glied stehen. Und an sich, wenn man da heraustrat, konnte das gleich der Tod durch Erschießung bedeuten. Er ist aber herausgetreten, auf den Kommandanten hinzugetreten, in einer Gelassenheit. Und hat ihm gesagt, dass er für diesen Familienvater sterben möchte. Der Kommandant hat ihn zuerst angeschrien, hat die Welt nicht mehr verstanden, weil es eben so unerhört war. Und auch, dass er sein Leben freiwillig hingeben möchte. Und er war so verblüfft, dass er reagiert hat, wie er sonst nie reagiert hätte und auf dieses Gesuch hin eingetreten ist und ihm nachgegeben hat, sodass dieser Familienvater dann wieder zurück in die Reihe treten durfte und an seiner Stelle Maximilian mit den anderen 9 in den Hungerbunker ging. In diesem Hungerbunker hat er den Mithäftlingen geholfen zu sterben und er war nach etwa 14 Tagen noch der Einzige, der bei Bewusstsein war. Die meisten waren schon gestorben. Etwa 2 andere waren bewusstlos. Und so hat er dann nach 14 Tagen die Giftspritze noch bekommen, weshalb er auch zu den Märtyrern gezählt wird. Er ist gestorben am 14. August 1941, am Vorabend des Festes der Himmelfahrt Mariens. Und seine Asche stieg einen Tag später sozusagen auf, am Festtag der Himmelfahrt Mariens. Er hat gesagt, es gibt keinen heroischen Akt, dessen wir zusammen mit der Immaculata nicht fähig wären. Also wie gesagt, er wurde dann, wie es üblich war, in ein Auschwitz, er wurde kremiert und deshalb haben wir von ihm keine Reliquien. Wenn wir sehen einen so heroischen Tod dieses Heiligen, dann müssen wir uns fragen, wie hat er gelebt, damit er die Kraft hatte, so zu sterben. Das kann man ja nicht einfach so. Deshalb möchten wir jetzt zurückblenden in seine Jugendjahre. Er war der Sohn sehr armer Webersleute in Polen, in damals besetzten Polen. Es gehörte damals zu Russland. Er ist geboren am 7. Januar 1894 in Sunska Wola. Wie gesagt, eigentlich Polen, aber damals besetzt. Sie waren sehr arm. Er wurde zuerst gar nicht zur Schule zugelassen. Er musste daheim im kleinen Verkaufsladen, das sie noch hatten, helfen. Und durch Zufall entdeckte ein Apotheker sein Talent, weil er einen lateinischen Namen so spielerisch ausdrücken konnte, und bezahlte ihm dann die Schule. Und auch er, zu unserem Trost, er ist nicht als Heiliger auf die Welt gekommen, er war ein großer Schlingel und hat der Mutter schon hin und wieder Sorgen bereitet. Und als sie sich einmal beschwert hat über ihn und gesagt hat, was wird aus dir nur einmal werden, da war er traurig und hat sich in der Dorfkirche zurückgezogen zum Gebet, und da ist ihm die Mutter Gottes erschienen. Sie hat ihm zwei Kronen hingehalten, eine rote und eine weiße. Die rote symbolisiert das Martyrium, die weiße die Reinheit, die Bewahrung der Reinheit. Und diese Erscheinung hat sein Leben danach geprägt. Er hat nichts erzählt davon, er war kein Schwätzer, aber die Mutter hat bemerkt, dass sein Verhalten sich ändert, und hat ihn dann gefragt, ja, was ist denn los mit dir? Und erst als sie ihn im Namen des Gehorsams bat zu erzählen, hat er dann das erzählt, diese Erscheinung. Aber es blieb zeitlebens sein Geheimnis sonst. Dann ist er später mit seinem Bruder eingetreten bei den Franziskanern, dort in die Schule gegangen und hat dann mit 16 Jahren sein erstes Gelübde dort abgelegt, und aus dem Raimund wurde Maximilian. Aber er hatte damals schon eine kämpferische Natur, und er hatte diese Vorstellung, für die Mutter Gottes kämpfen zu wollen. Das ist auch in Polen so der Begriff der Mutter Gottes als Hetmanka, diese Heerführerin der Christenheit. Und damals, wie gesagt, war Polen, der Teil war besetzt, und es war üblich, dass man auch halt da Widerstand leistete. Und so hatte er diese Versuchung, wieder auszutreten und als Soldat sich einzusetzen für die Mutter Gottes. Aber diese Versuchung wurde dann abgewendet, und letztendlich hat er sich dann wirklich für das Ordensleben entschieden. Weil er so begabt war, wurde er nach Rom entsandt, um dort zu studieren. So war er von 1912 bis 19 in Rom. Und weil er dort mit Erfolg studierte, hat er auch in Philosophie und Theologie dann den Doktorgrad erlangt. 1914 hat er bereits die ewigen Gelübde abgelegt und sich den Beinamen Maria ausgesucht. 1917 bricht sein gesundheitliches Leiden aus, das ihn zeitlebens begleiten wird, die Tuberkulose. Und bereits damals meint man, dass es mit ihm nur noch wenige Wochen dahin gehe. Und er freut sich schon, bald im Himmel zu sein. 1918 wird er dann, nachdem es ihm wieder etwas besser geht, wird er zum Priester geweiht. Später schreibt er: Das Priestertum ist die Antwort auf die Liebe Jesu. Diese Antwort reicht bis zur Liebe des Kreuzes. Sie sehen ihn hier im Bild links hinten mit vier seiner Mitgründer der MI. Die haben sie zu siebt gegründet, das sind ja nicht alle drauf. Es waren alles junge Mitstudenten, die dann die MI gegründet haben. Wie kann man das Wesen unseres Heiligen ein bisschen umschreiben? Er hatte von klein auf eine innige Liebe zu Maria, natürlich dann gefördert nochmal durch diese Erscheinung, wie gesagt. Dazu auch eine kleine Anekdote. Einmal, sie waren wie gesagt sehr arm, einmal haben sie etwas Geld bekommen von einem Bekannten. Sein Bruder hat damit ein kleines Spielzeug gekauft, und er hat sich eine kleine Marienstatue gekauft, die ihn dann immer begleitet hat. Er war ein Mann des Gebetes mit großer Verehrung zur Eucharistie. Bereits damals in Rom hat er sich immer wieder zurückgezogen in verschiedene Kirchen und hat dort vor dem Allerheiligsten gebetet. Und auch später in seinen Klöstern hat er immer die Regel gehabt, dass neben allen Gebetspflichten noch eine Stunde extra Anbetung täglich für alle Mitbrüder zu halten sei. Er hatte eine kämpferische Natur, wie wir schon angetönt haben. Das kommt dann auch in der MI zur Geltung. Dann kann man ihn den Heiligen des Gehorsams nennen. Das war zeitlebens seine Tugend. Einmal hat er seinen Mitbrüdern die Formel für die Heiligkeit aufgeschrieben. Er hat auf eine Tafel geschrieben, er war ein mathematischer Mensch, klein W gleich groß W. Das war seine Formel für die Heiligkeit. Wenn unser Wille eins ist mit dem Willen Gottes, dann ist das das Ideal der Heiligkeit. Und man kann auch sagen, dass er gehorsam war bis zum Tode. Und zwar war er, wie gesagt, bereits einmal von den Nazis inhaftiert worden, wurde dann wieder freigelassen. Und dann war die Frage, ob sie wieder zurück sollen in die Stadt der Unbefleckten, in ihr Kloster, oder ob sie in den Untergrund sollen, weil es gefährlich ist. Und die Oberen haben ihm befohlen, er soll wieder zurückgehen. Und er hat gehorcht. Und prompt wurde er darauf dann wieder verhaftet und ins KZ eingeliefert, wo er dann starb. Er war ein Mann der Tat. Jetzt und alles waren seine Worte. Dazu auch eine kleine Anekdote. Als Seminarist in Rom ging er zu seinen Oberen und hat ihm gesagt oder hat ihn um die Erlaubnis gebeten, ob er zum Chef der Freimaurer in Rom gehen dürfe, um ihn zu bekehren. Er war in Philosophie geschult und er wollte auf argumentative Art und Weise ihn überzeugen. Und der Obere hat ihm gesagt, nein, nein, das geht nicht so einfach, wir müssen zuerst beten. Dann hat Maximilian gesagt zu seinem Mitbruder, also dann beginnen wir gleich damit. Er hat es geschafft, die höchste Aktivität mit der tiefsten Kontemplation zu vereinen. Das ist wirklich ein außerordentlicher Wesenszug von ihm. Die viele Heilige kann man in die eine oder andere, auf die andere oder eine andere Weise charakterisieren. Er hat es geschafft, beides zu vereinen. Er war sehr aktiv, aber auch ein Mann des Gebetes, der Kontemplation. Dann hat er zeitlebens einen großen Seeleneifer. Bereits damals in Rom hat er Medaillen verteilt, hat versucht, auf der Straße die Leute anzusprechen. Wie gesagt, sogar den Chef der Freimaurer wollte er bekehren. Er sagte, ich lebe nur für die Seelen, das ist mein Auftrag. Wer weiß, vielleicht hat er den auch sogar von der Mutter Gottes bekommen. Er hatte weiter ein grenzenloses Vertrauen in die göttliche Vorsehung. Das ist auch sehr schön zu beobachten, oder wenn man die Biografie von ihm liest, wie er immer ohne nichts wieder etwas erreicht hat. Seine Vorgesetzten wussten das schon und haben ihn deshalb oft gewähren lassen. Dazu auch nur ein kleines Beispiel. Kaum hatte er die Stadt der Immaculata in Warschau ein bisschen aufgebaut, ging er zu den Oberen und bat um die Erlaubnis, entsandt zu werden nach Japan, um dort die EMI aufzubauen. Weil er Japaner kennengelernt hat und die haben ihm so leid getan, weil sie einfach von unserem Heiland nichts wussten. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, hast du Geld? Nein, ich habe kein Geld. Sprichst du die Sprache? Nein, ich spreche die Sprache nicht. Hast du wenigstens Beziehungen, Freunde in Japan? Ja, nein, auch nicht. Und sie haben ihn dann doch gehen lassen. Und einen Monat nach der Ankunft in Japan, das war damals noch eine halbe Weltreise, hat er bereits die erste Zeitschrift des Ritters der Immaculata auf Japanisch herausgegeben. Das war auch eine Folge von Wundern, könnte man sagen, dass das überhaupt möglich war. Dann hat er eine Liebe zum Leiden. Wie gesagt, er war zeitlebens mehr oder weniger todkrank. Er hatte noch die Funktion einer halben Lunge. Und er wusste genau den großen Wert des Leidens. Zum Beispiel hatte er oft Besuch in dieser Stadt der Unbefleckten, die auch von Weltleuten bewundert wurde. Und dann gingen sie jeweils in die Krankenstation und er hat zu den Besuchern gesagt, hier wird am meisten gearbeitet. Weil eben diese kranken Mitbrüder das aufopfern für das Apostolat. Dann hatte er die Sehnsucht, sein Leben hinzugeben für die Seelen, eben dieses Ideal der roten Krone, das er natürlich schon mit 10 Jahren bekommen hat und das er auch immer wieder zum Ausdruck brachte, dass das sein Ziel ist, einmal als Märtyrer sein Leben für die Mutter Gottes hinzugeben. Soweit also ein paar Punkte über das Wesen des heiligen Maximilian. Kommen wir zum Schicksalsjahr 1917. Es ist in mehrfacher Hinsicht ein ganz spezielles, herausragendes Jahr. Zum einen, wie Sie wissen, ist es das Jahr der Erscheinungen von Fatima. Dann zeitgleich haben wir die Oktoberrevolution in Russland. Wir haben den 200. Jahrestag der Freimaurerei. Und nicht zuletzt haben wir in diesem Jahr die Gründung der EMI. Diese zwei letztgenannten hängen zusammen. Nämlich haben die Freimaurer diesen 200. Jahrestag in Rom, also wirklich sozusagen im Herzen der Kirche, begangen. Und sie hatten die Frechheit, durch die Straßen zu ziehen und zu skandieren, Satan soll herrschen, der Papst sein Diener sein. Und diese Frechheit, diese Bosheit der Feinde der Kirche hat den heiligen Maximilian tief beeindruckt. Und er hat oft vor diesem Altar in St. Andrea delle Fratte, den Sie hier sehen, gebetet und sich überlegt, was wir tun können gegen diese Feinde der Kirche. denn er hat sich gesagt, ist es möglich, dass unsere Feinde eine solche Tatkraft entfalten, um uns zu besiegen, währenddessen wir die Hände in den Schoß legen und nichts tun? Haben wir denn nicht viel mächtigere Waffen? Können wir nicht auf den ganzen Himmel zählen und insbesondere auf die Immaculata? Und es war hier an diesem Altar, wo er auch die Größe und die Macht der Mutter Gottes betrachtet hat. Denn das ist ein ganz besonderer Gnadenaltar. 75 Jahre vorher ist hier an diesem Altar dem Juden Alfons Ratisbon die Mutter Gottes erschienen. Genauso wie sie hier dargestellt ist. Die einen von Ihnen kennen diese Geschichte, ich möchte sie nur ganz kurz antönen. Es war, wie gesagt, ein Jude, ein Kirchenhasser, kann man sagen. Er wollte von Gott gar nichts wissen. Und er hat seinen Kollegen zuliebe, hat er für ein paar Tage die wundertätige Medaille zu sich genommen. Und er ist dann mehr aus Langeweile, weil er warten musste, durch diese Kirche gegangen. Und die Mutter Gottes ist ihm hier erschienen. Und zwar mehr oder weniger in der Gestalt, wie sie auf der wundertätigen Medaille abgebildet ist. Sie hat ihm kein Wort gesagt, aber er hat alles verstanden. Er wurde mit Gnade erfüllt. Er kannte in einem Augenblick den ganzen katholischen Glauben, konnte getauft werden bald darauf und wurde Priester und hat sich später dann der Bekehrung der Juden im Heiligen Land angenommen. Und wie gesagt, Maximilian Kolbe hat sicher auch vor diesem Altar durch dieses Geschehnis auch die Größe Mariens und ihre Gnadenvermittlung betrachtet. Gut. Wie gesagt, er hat sich also überlegt und hatte dann die Eingebung zur Gründung einer marianischen Bewegung, um gegen diese teuflischen Mächte der Freimaurerei insbesondere zu kämpfen. Es kommt also natürlich mit der Erlaubnis seiner Oberen zur Gründung der Militia Immaculate. Und wir dürfen uns das jetzt nicht großartig vorstellen, das war eine ganz bescheidene Gründung. Sie sehen hier die handschriftlichen Statuten von ihm, ganz kurz und knapp, aber gezielt. Wir sehen sie uns nachher noch im Wortlaut an. Wir haben hier nur mal das Ziel, das lautet, sich bemühen um die Bekehrung der Sünder unter der Schutzherrschaft der Immaculata. Es geht also um die Rettung der Seelen letztendlich. Er hat diese MI in einem Zimmer bescheiden gegründet mit 6 Mitbrüdern und das wurde nicht groß bekannt gegeben. Die ersten Jahre waren sehr, sehr harzig. Er wurde kurz darauf wieder todkrank und durfte ein Jahr lang nicht darüber sprechen, sodass die meisten schon dachten, seine Mitgründer, dass das Ganze wieder Bach abgeht. Und so verliefen die ersten 10 Jahre. Er war dann wieder nach seiner Priesterweihe in Polen wieder, hat dort versucht, die EMI ein bisschen zu verbreiten, musste dann mehrmals über Monate hinweg ins Sanatorium, sodass das Ganze zu Beginn sehr, sehr aussichtslos aussah. Es wurde also geprüft. Und dann nach 10 Jahren ging es aber wunderbarerweise aufwärts mit der EMI. Sie hat dann sehr stark sich verbreiten können und ist gewachsen. Wir schauen hier ein paar Zahlen an, die Entwicklung der EMI. Wie gesagt, 10 Jahre später, 1927, darf er die Stadt der Unbefleckten, Niepokalanow, bei Warschau gründen. Das Grundstück, ein großes Grundstück, sehr zentral gelegen, das für ihn unbezahlbar gewesen wäre, hat er vom Besitzer, von einem Grafen, geschenkt bekommen. Sie sind damals 25 Brüder, beginnen ein paar Bretterbuden aufzubauen, wie Sie es hier sehen. Es war sehr einfach, wirklich auf das Apostolat ausgerichtet, eine Kapelle und der Rest einfach eine Bude für alles andere. Also sehr opfervoll, der Beginn. Dann, kaum hat das ein bisschen Gestalt angenommen, ging er nach Japan. 1931 gründete er dort eine Niederlassung. Dann ein paar Zahlen. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs waren es hier in Niepokalanow in Polen knapp 800 Brüder. Also eine unglaubliche Entfaltung. Er hat so viele Berufungen angezogen und das ist ein Phänomen, das wir in der Neuzeit sonst nicht kennen. In einer so kurzen Zeit ein so großes Kloster. Das Hauptapostolat war das Schriftenapostolat. Er hatte eine Monatszeitschrift mit einer Auflage von 1 Million. Das war damals Pionierarbeit, also auch die weltliche Presse hat mit Neid auf ihn geschaut, auf dieses Kloster. Eine Tageszeitung hatten sie mit 270.000 Abonnenten. Eine eigene Rundfunkstation, einen eigenen Bahnanschluss und ein Flughafen und eine Filmproduktion waren in Planung. Und zwar hatte die Konkurrenz, wie gesagt, die war argwöhnisch auf den Erfolg, besonders der Tageszeitung, hat dann teilweise die Verteilung der Zeitung boykottiert, die Eisenbahn und so weiter, irgendwie geschaut, dass das nicht mehr klappt. Und Maximilian, der hat sich gesagt, er wollte immer die neueste Technik für die Mutter Gottes. Er hat gesagt, wir müssen diese Waffen dem Feind aus der Hand reißen und für die Mutter Gottes einsetzen. Und so hatten bereits die ersten Mitbrüder die Pilotenschule absolviert, weil seine Idee war dann, dass man die mit per Flugzeug direkt die Zeitung verteilen kann, ohne boykottiert zu werden. Das wurde dann allerdings durch den Weltkrieg unterbrochen. Wie sah es vor dem Konzil aus? Es gab weltweit 500 Niederlassungen der EMI mit über 3 Millionen Rittern. Und dann kam das Konzil. Und das Konzil hat auch vor der EMI nicht Halt gemacht. Sie können sich vorstellen, dass diese Ideale der EMI nicht zum Geist des Konzils passen. Der Kampfgeist, der Einsatz für die Bekehrung, das Gebet für die Freimaurer, all diese Ideale waren dem Geist des Konzils zuwider. Und so hat man auch die EMI auf Kurs gebracht. Man hat sogar den Namen abgeändert. Sie heißt im deutschen Sprachraum heißt sie Marianische Initiative. Also nichts mehr von Kampf, nichts mehr von Immaculata. Und das hat eigentlich dann den Geist der EMI total zerstört. Das war der Grund, weshalb am 6. Mai 2000 die EMI in ihrem ursprünglichen Geist mit ihren ursprünglichen Statuten wiedererweckt wurde. Und zwar durch Pater Karl Stehlin, den damaligen Oberen Polens, natürlich mit der Erlaubnis des Generaloberen. Und die EMI hatte zuerst, also diese neue, also wiedererweckte EMI in der traditionellen Observanz, hat sich zuerst langsam entwickelt, ist klar, das muss zuerst bekannt werden. In Polen natürlich zuerst, in Amerika und auch in Frankreich durch die Kapuziner. Aber die letzten Jahre war die Entwicklung sehr gut. Und so haben wir mittlerweile um die 16.000 Mitglieder weltweit, mehrheitlich in Polen, den USA und in Asien, seit Pater Stehlin als Oberer von Asien sie dort überall verbreitet. Dann noch unser Leitwort, das Leitwort der EMI, lautet die ganze Welt für Christus durch die Immaculata. Also auch bei der EMI ist das letzte Ziel eigentlich das Christkönigtum, aber durch die Immaculata. Sie sehen hier das Emblem der EMI, das natürlich dem Emblem der Priesterbruderschaft abgeschaut ist und auch so ihre Verbundenheit mit der Priesterbruderschaft zum Ausdruck bringt. Und dazu noch ein schönes Zitat von Prälat Robert Meder. In der kommenden Entscheidungsschlacht werden diejenigen siegen, die auf ihrer Fahne zwei Herzen haben, über diejenigen, die kein Herz haben. Das passt sehr schön zum Emblem der Priesterbruderschaft. Das übrigens auch nicht von der Priesterbruderschaft selber erfunden wurde, sondern aus der Vendée stammt. Und wie Bischof Völle sagte, so mehr oder weniger per Zufall oder eben durch die Vorsehung dann zum Emblem der Priesterbruderschaft wurde. Gut, nachdem wir also diese Entwicklung der EMI ein bisschen angeschaut haben, möchten wir nun die Struktur der EMI anschauen. Und zwar hat Maximilian Kolbe die EMI in 3 Stufen gesehen oder geplant. In einer ersten Stufe, die allgemeine Stufe, bezeichnet er die EMI 1, das Apostolat der Pioniere. Das ist jeder Einzelne, der sich der Mutter Gottes weiht und in die EMI aufgenommen wird. Die zweite Stufe, die EMI 2, ist das gemeinsame Apostolat, die gemeinsame Aktion, also der Zusammenschluss der Ritter in irgendeiner Weise. Die EMI 3 ist die totale Hingabe, die den Ordensleuten überlassen ist. Also das ist diese Hingabe, die wirklich bis zum Letzten dann geübt wird, so wie sie auch in diesen Städten der Immaculata von Maximilian gelebt wurde. So also diese 3 Stufen. Sehen wir uns die EMI 1 ein bisschen konkreter an. Das ist jetzt das, was sie besonders betrifft. Er nannte das Apostolat der Pioniere. Das ist der Einzelkämpfer, der für sich selbst diesen Kampf bestreiten muss. Die Grundlage der EMI. Der einzelne Ritter, das sind jetzt die Worte Maximilians, der einzelne Ritter, der sich persönlich und individuell der Unbefleckten ganz weit gemäß seinem Stand, den Umständen und Bedingungen seines Lebens alle nur legitimen Mittel anwendet, um den Sieg zu erringen. Er sagt sich also, jeder muss dort, wo er ist, in seinem Stand, mit seinen Umständen, das machen, was er kann. Die Bedingungen, das ist der Originalwortlaut aus den Statuten. Erstens, die Hingabe seiner selbst an die unbefleckte Jungfrau Maria als Instrument in ihren unbefleckten Händen. Das ist nichts anderes als die Weihe. Zweitens, das Tragen der wundertätigen Medaille. Er verlangt also nicht viel, er sagt, man muss sich der Mutter Gottes weihen und man trägt die wundertätige Medaille. Die Mittel, Erstens, wenn möglich, wenigstens einmal täglich die folgende Anrufung beten. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Das kennen Sie, das ist von der Medaille. Und dann hat er das ergänzt. Und für alle, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen, besonders für die Freimaurer und für alle die Anempfohlenen. Eben mit diesem Hintergrund, weil er sah, dass das eigentlich der Hauptfeind ist der Kirche, die Freimaurer. Also dieses tägliche Stoßgebet, das er aber auch ausdrücklich sagt, das ist natürlich nicht unter Sünde und nur ein kurzes Gebet. Zweitens, alle legitimen Mittel benutzen im Maße des Möglichen, gemäß der Verschiedenheit des Lebensstandes, der Lebensbedingungen und Umstände eines jeden und dies mit Eifer und Klugheit. Vor allem aber die Verbreitung der wundertätigen Medaille. Sie sehen hier, das ist recht allgemein gehalten. Es bietet dem Ritter viel Freiheit. Er sagt, jeder tut das, was er kann, im Maße des Möglichen, aber mit Eifer. Das sagt er auch. Mit Eifer und Klugheit. Also er möchte diesen Rahmen nicht eng schnüren, sodass es wirklich jedem möglich ist, in die MI aufgenommen zu werden. Er sagt auch, dass die MI wirklich in dieser ersten Stufe eine Bewegung ist, die die Massen anziehen sollen. Kommen wir zu MI 2. Das ist die zweite Stufe, die gemeinsame Aktion. Hier möchte ich gleich zu Beginn betonen, dass das zwei verschiedene Stufen sind, die unabhängig sind voneinander. Zum Beispiel, wenn es jetzt in Oberried eine Gruppe gäbe, MI 2, dann ist es für diejenigen, die in der MI 1 sind, also in der MI 1 ist man automatisch, sobald man in der MI Mitglied ist, dass es da keine Pflicht gibt, jetzt in diese Gruppe zu gehen. Das sind wirklich zwei verschiedene Schritte auch. Es wird also auf niemanden Zwang ausgeübt, sich in der MI 2 zu engagieren. Hier das Ziel ist klar, die Vereinigung der Kräfte. Er schreibt, die Ritter vereinigen ihre Kräfte, um so schneller und wirksamer das vorgegebene Ziel zu erreichen. Es liegt auf der Hand, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als alleine. Aber diese Möglichkeit des gemeinsamen Apostolates besteht nicht überall. Deshalb ist die Grundlage der Einzelkampf. Die Mittel, das gemeinsame Gebet, das ist das Wichtigste, die Schulung des Ritters durch Vorträge und das gemeinsame Apostolat. Also zuerst muss man beten, den Glauben schulen, damit man dann auch was weitergeben kann durch das Apostolat. Die MI soll nach dem Wunsch ihres Gründers alle Bereiche des öffentlichen Lebens durchdringen und so eben das Christkönigtum wieder aufbauen, beziehungsweise das, was die Feinde abgerissen haben, Schritt für Schritt wieder aufbauen. Die Struktur der Gruppe ist so gedacht, beziehungsweise ist nicht genau definiert von Maximilian selber, aber es ist klar, dass es ein kirchliches Apostolat ist und deshalb immer eingegliedert ist in die kirchliche Hierarchie und nicht irgendwie eine freischaffende Laienbewegung sein kann. Also konkret, es ist dem Priester unterstellt, das ist klar. Dann haben wir hier eine schöne Empfehlung des Generaloberen, und zwar schrieb er im Februar 2002 an die Mitglieder der Priesterbruderschaft Folgendes. Ich kann Sie nur dazu einladen, sich dieser wunderbaren, ganz apostolischen Initiative anzunehmen und sie zu verbreiten. Wir sehen in ihr eine vollkommene Übereinstimmung mit Fatima einerseits und andererseits mit jener frommen Hingabe, die unsere Statuten von uns gegenüber der allerseligsten Jungfrau Maria einfordern. Also der Generalober sieht hier einerseits die Übereinstimmung der MI mit Fatima und andererseits eben diese Marienfrömmigkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Übrigens hat er auch beim aktuellen Rosenkranz-Kreuzzug zur Verbreitung der wundertätigen Medaille aufgerufen, was ja auch ganz im Geist der MI ist. Als nächstes kommt ein bisschen etwas Abstraktes. Und zwar möchte ich Ihnen gerne aufzeigen, einerseits die große Bedeutung der Immaculata in den letzten Zeiten, und andererseits die wunderbare Übereinstimmung der Apokalypse, Fatimas und der MI, um dadurch zu sehen, wie sehr der Heilige Geist hier am Werk war und alle drei Sachen gut ineinander gefügt hat. Das ist eine erste Übersicht, wir werden das nachher im Detail anschauen. Und zwar geht es hier um drei Ebenen. Wir haben einerseits die einzelne Seele, das Individuum, andererseits die Gesellschaft und zum Dritten die Kirche. Wir werden das jetzt gleich im Detail anschauen. Also die erste Ebene. Hier geht es um die einzelne Seele, um den Kampf um jede Seele. Hier zuerst der Blick auf die Apokalypse. Dort wird der Kampf Satans gegen jede Seele uns vor Augen gestellt. So heißt es: So wurde der große Drache gestürzt, die alte Schlange, der Teufel und Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Und dann weiter: Da geriet der Drache in Zorn, also der Teufel, und ging hin, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Kindern. Gemeint ist hier die Kinder der Frau, also die Kinder Mariens, die Gottes Gebote beobachten und am Zeugnis Christi festhalten. Wir sehen hier also den Hass des Teufels gegen jede einzelne Seele. Besonders natürlich gegenüber denjenigen, die der Mutter Gottes nachfolgen. Dann parallel dazu Fatima, das erste Geheimnis, die Höllenvision. Das erste Geheimnis von Fatima. Da erzählt Lucia: Wir sahen einen Ozean von Feuer. Eingetaucht in diesem Feuer waren die Teufel und Seelen. Und die Mutter Gottes spricht zu den Kindern: Ihr habt die Hölle gesehen, in welche die Seelen der armen Sünder kommen. Ja, also ganz real, die Gefahr der Hölle, beziehungsweise die Tatsache, dass eben der Teufel mit Erfolg viele Seelen in die Hölle zieht. Und die Lösung der Mutter Gottes in Fatima: Um sie davor zu bewahren, möchte Gott auf der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen verbreiten. Also auf der einen Seite die Gefahr, die reale Gefahr, die den Kindern vor Augen gestellt wird, auf der anderen Seite die Lösung, das Heilmittel, das unbefleckte Herz Mariens. Man könnte auch sagen, die gelebte Weihe zur Immaculata. Es kommt aufs Gleiche raus. Und dann die dritte Ebene, die MI. Hier haben wir die MI 1, die individuelle Aktion, wo es heißt: Im ersten Grad weiht sich jeder Einzelne der Immaculata und bemüht sich persönlich um die Verwirklichung des Zieles der MI, die Rettung der Seelen. Also hier passend zu diesem Kampf um jede einzelne Seele, das Bemühen um die Rettung der Seelen, jeder einzelne Seele in der MI 1. Natürlich durch die Weihe an die Mutter Gottes zuerst um die eigene Seele, das Heil der eigenen Seele. Das also der Kampf um die einzelne Seele. Dann geht der Teufel aber weiter, weil er viel mehr Erfolg hat, wenn er gleich den ganzen Staat, die ganzen Staaten für sich gewinnen kann. Und so also in der nächsten Ebene der Kampf um die Gesellschaft, um den Staat. Da lesen wir in der Apokalypse das erste Tier. Das heißt: Da sah ich aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Ihm gab der Drache, also der Teufel, seine Macht, seinen Thron und große Gewalt. Wir sehen also, es geht hier um eine politische Größe. Es ist die Rede von Macht, von einem Thron und von Gewalt. Die ganze Welt folgte dem Tier, also dieser politischen Größe, voll Bewunderung und betete den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt übertragen hatte. Also hier der Versuch Satans, die Welt für sich oder die Staaten, die Gesellschaft für sich zu gewinnen durch einen politischen Einfluss. Parallel dazu in Fatima das zweite Geheimnis: Russlands Irrtümer. Die gottlose Propaganda, sagt die Mutter Gottes, wird ihre Irrtümer auf der ganzen Welt verbreiten und Kriege und Kirchenverfolgungen hervorrufen. Das sehen wir hier vor Augen. Also 100 Jahre später ist das, was die Mutter Gottes angedroht hat, Wirklichkeit geworden. Wir haben zwar nicht mehr den Kommunismus, so wie es damals war, mit seinem Namen, aber wir haben auf der ganzen Welt den Materialismus und den Atheismus, also die Ideale des Kommunismus. Und hier wieder die Lösung der Mutter Gottes auf diese Gefahr hin: die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens. Und natürlich auch implizit dann die Weihen der anderen Staaten, wie es zum Beispiel Portugal mit Erfolg vorgemacht hat. Dann die nächste Ebene, die MI, die MI 2. Hier geht es um das öffentliche soziale Apostolat. Maximilian schreibt: Durch Errichtung von Zellen, kleinen Gruppen, in allen Bereichen soll die Gesellschaft zurückfinden zur Immaculata. Alles soll ihr geweiht sein. Also von klein auf stellt er sich hier vor Augen, diese Rückgewinnung der Gesellschaft für Christus, dieser Kampf um das Christkönigtum durch die Immaculata. Wir sehen hier also diese Gefahr, dass die Gesellschaft, dass die Staaten in die Hände des Teufels gelangen, und wieder hier das Heilmittel, wieder die Mutter Gottes. Ein bisschen auf eine andere Weise, aber wieder das unbefleckte Herz Mariens, die Immaculata. Nun kann der Teufel aber noch erfolgreicher wirken, wenn er die Kirche für sich gewinnt, wenn er wirklich eindringt in das Heiligtum und die Kirche manipulieren kann. Wir haben hier also in der dritten Ebene der Kampf um die Kirche, um die Religion. Da heißt es in der Apokalypse: Es ist hier die Rede vom falschen Propheten, von einer religiösen Macht. Noch ein anderes Tier, auch genannt eben der falsche Prophet, sah ich aus dem Festland aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie das Lamm, also die Nachäffung Christi, und redete wie ein Drache. Es übte die ganze Gewalt des ersten Tieres aus, also dieser politischen Größe, die wir sahen, und brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten. Es wirkte große Wunderzeichen. Also wir sehen hier sehr gut, dass es um eine religiöse Größe geht hier, eine religiöse Macht. Es ist die Rede von einem Propheten, einem falschen Prophet. Es ist die Rede von Wunderzeichen und von Anbetung. Dass also die Leute so manipuliert, dass sie das Falsche, dass sie einen Götzen oder eine irdische Macht anbeten. Also hier vor Augen die Gefahr der Manipulation der Religion durch den Teufel. Parallel dazu in Fatima, das dritte Geheimnis, die Apostasie und eine neue Weltreligion. Es geht um die Kirchenkrise und den Abfall der Kleriker. Wie Sie wissen, das dritte Geheimnis wurde offiziell im Jahr 2000 veröffentlicht, aber es ist heute außer Zweifel, dass es nicht das vollständige Geheimnis war, sondern nur die Vision, also das, was die Kinder sahen. Sie sehen dort den Heiligen Vater, einen Berg, eine zerstörte Stadt durchschreiten, und also ein Ausdruck von Verfolgung, und er wird dann letztendlich nachher zusammen mit vielen Mitchristen getötet. Aber es ist kein Text, es sind keine Worte da von der Mutter Gottes. Aber wir wissen von solchen, die den anderen Teil, also die Worte Mariens, die Erklärung zu dieser Vision hatten, wissen wir ungefähr, worum es da geht. Und deshalb ist es außer Zweifel, dass es eben um den Glaubensabfall in der Kirche selber geht. Und zwar sagt zum Beispiel Kardinal Ciappi, der das Geheimnis selber gelesen hat, dass es unter anderem in diesem dritten Geheimnis vorausgesagt ist, dass der Glaubensabfall in der Kirche an der Spitze beginnt. Und dieses Zitat an sich genügt uns schon, um diese Behauptung zu untermauern, dass es eben um den Glaubensabfall in der Kirche geht, in diesem dritten Geheimnis. Was wir wissen, dass auch hier die Lösung wieder auf diese Gefahr hin das unbefleckte Herz ist. Denn am Ende dieser Lücke, die sie ja zu Beginn nicht preisgeben durfte, Lucia, heißt es, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Und deshalb wissen wir, dass auch auf diese Gefahr hin die Lösung das unbefleckte Herz Mariens ist. Parallel dazu die ME3. Es geht um die grenzenlose heroische Hingabe, und zwar insbesondere der Ordensleute. Die totale Hingabe der Ordensleute an Maria. Der heilige Ludwig nannte es die Apostel Jesus und Mariens in den letzten Zeiten. Die Erneuerung der Kirche durch heiligmäßige Priester und Ordensleute. Und das hatte der heilige Maximilian mit dieser ME3 damals tatsächlich vor Augen. Denn wir glauben es vielleicht kaum, aber bereits damals in Rom war er sehr betrübt durch die Oberflächlichkeit und Lauheit der Ordensleute. Und deshalb war es sein Ziel, durch die ME auch die Ordensleute, die Priester und Ordensleute wieder zu diesem Ideal hinzuführen. Also das Fazit, die ME ist die zeitgleiche, konkrete Umsetzung der Wünsche unserer lieben Frau von Fatima. Wie Sie wissen, die ME wurde am 16. Oktober gegründet, also drei Tage nach dem Sonnenwunder im gleichen Jahr, also man könnte sagen zeitgleich zu Fatima. Und das war sicher auch ein Wink der Vorsehung, dass das hier nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich so übereinstimmt, dass das praktisch die Umsetzung der Wünsche der Mutter Gottes von Fatima ist, die ME in ihren konkreten Strukturen. Wie Sie wissen, stehen wir alle vor einem großen Jubiläum. Nächstes Jahr begehen wir 100 Jahre Fatima und eben auch ME. Pater Stehlin hat die Ritter schon länger aufgerufen zur Vorbereitung. Er schreibt, die Ritter der ME bereiten sich auf das große Jubiläum vor. Sie werden Fatima-Apostel, das heißt, sie vertiefen, leben und verbreiten die Offenbarung von Fatima und die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens. Er hat aus diesem Grund auch ein sehr lesenswertes Buch herausgegeben, das hier auch nach einem Schriftenstand erhältlich ist. Also Pater Stehlin hat schon seit zwei Jahren wirklich diesen Fokus auf Fatima gerichtet und auch hier diese Übereinstimmung von Fatima oder diese Verbundenheit von der ME mit Fatima zum Ausdruck gebracht. Und wir können uns natürlich auch überlegen, wie wir das umsetzen, wie wir uns auf 2017 vorbereiten. Das eine ist sicher der Rosenkranzkreuzzug des Generaloberen. Und für die ME hat der Pater Stehlin einen eigenen Vorsatz auch verfasst, den man auf unserer Homepage oder oft in der Zeitschrift anschauen kann. Gut, nach diesen etwas abstrakten Themen möchten wir wieder konkret werden und das Apostolat noch ein bisschen genauer anschauen. Zu Beginn ein paar Worte über das Wesen des Apostolates grundsätzlich nach Prälat Robert Medow aus seinem Buch Die katholische Aktion. Er schreibt erstens, die katholische Aktion ist kirchlich, wie ich schon erwähnt habe. Also auch das Laienapostolat muss immer kirchlich sein, damit es auch den Segen der Kirche hat. Also in die Hierarchie der Kirche eingebunden und im Gehorsam gegenüber den Priestern. Dieser Gehorsam entspricht auch ganz dem Geist des heiligen Maximilian. Die katholische Aktion ist übernatürlich. Wir haben es mit einem geistlichen Feind zu tun und deshalb muss auch die Aktion selber im Grunde übernatürlich sein. Die katholische Aktion ist tatkräftig. Er sagt es so, die Aktion selber beginnt erst nach der Versammlung. Also es ist nicht so, die Idee ist nicht die, dass der Pater halt noch einen Vortrag mehr pro Monat halten muss. Die Aktion ist erst das, was danach kommt. Die katholische Aktion hat Kampfgeist, passend dazu auch das Wort Ritter, der Emmy. Die katholische Aktion strahlt aus. Er sagt, das ist das Schwierigste, dass wir mit unserem Beispiel, mit unserem Leben ausstrahlen und so eigentlich schon wortlos Apostolat betreiben und die Mitmenschen anstecken mit dem Glauben. Das ein paar Grundsätze. Kommen wir zu den Mitteln des Apostolates. Wie gesagt, es geht hier um einen geistlichen Kampf und so haben auch die übernatürlichen Mittel den Vorrang. Die Grundlage ist das Gebet und Opfer, wie es der heilige Maximilian vorgelebt hat. Und zwar hat er gesagt, dass es hier vor allem die alltäglichen Kreuze sind, also nicht irgendwelche extravaganten Leiden, die alltäglichen Kreuze und die Erfüllung der Pflichten in diesem Geist. Dann das Medaillenapostolat, die Verbreitung der Medaille, wo immer möglich. In einem weiteren Punkt auch das Verteilen von Rosenkränzen oder auch die Verbreitung des Skapuliers. Hier die Devise des heiligen Maximilian, Skapulier, Rosenkranz und wundertätige Medaille. Hier sind drei Dinge, welche die Immaculata sich herabließ, uns zu geben für die Rettung der Menschheit. Also seine Idee war die, dass wir uns nicht den Kopf zerbrechen müssen, welche ausgefeilten Apostolatsmittel wir verwenden sollen, sondern wenn die Mutter Gottes sich würdigt, uns Apostolatsmittel zu geben, dass wir diese ausnützen und auf diese vertrauen. Dazu noch zwei Zitate, besonders zum Medaillenapostolat vom heiligen Maximilian. Er schreibt, insbesondere muss man jene Mittel auswählen, die die Unbefleckte selbst uns gibt. Und dazu gehört auch die wundertätige Medaille. Und weiter, die wundertätige Medaille soll die Waffe sein, die Kugel, derer sich der Ritter der Unbefleckten bedient. Das ist halt wieder seine militärische Sprache, Sie dürfen sich daran nicht stören. Selbst wenn jemand der Allerschlimmste wäre, wenn er einverstanden ist, die wundertätige Medaille zu tragen, oder anzunehmen, könnte man auch sagen, gib sie ihm und bete für ihn. Also es sind ja keine Grenzen gesetzt. Wir dürfen auch selbst uns keine Grenzen setzen und keine Vorurteile haben und denken, also dem kann ich sie nicht geben oder der sagt sowieso nein. Da kann man sich nämlich manchmal recht täuschen. Man darf also jedem die wundertätige Medaille anbieten, egal welcher Konfession er angehört. Die einzige Bedingung ist die Zustimmung des Empfängers. Das ist die Bedingung, weil es eine gesegnete Medaille ist. Wie können die mir die Medaille verbreiten? Das Einfachste ist, wenn man die Medaille ganz schlicht anbietet und dem Gegenüber sagt, dass es sich um ein Geschenk handelt. Also man kann sagen, darf ich Ihnen eine Medaille der Mutter Gottes schenken? Also das Wort schenken oder Geschenk sollte immer gleich im ersten Wort enthalten sein, weil sonst viele Leute gleich instinktiv denken, der möchte was von mir, der möchte mir was andrehen, der möchte mir was verkaufen. Wo kann man die Medaille verbreiten? Ich denke, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann sie im Alltag verbreiten, überall, wo man Leute antrifft, wo man denkt, dass es passen könnte. Das ist oft auch ein bisschen mit einer Überwindung verbunden. Es gibt Gelegenheiten, die besonders passend sind. Zum Beispiel in den öffentlichen Kirchen, da gibt es ja oft diese Opferstöcke, wo man eine Kerze anzünden kann. Und wenn man dort ein bisschen betet und dann eine Person kommt und eine Kerze anzündet, kann man sie fragen. Und dort wird man sehr viel Erfolg haben. Aber wie gesagt, es gibt auch sonst sehr viele Gelegenheiten. Ein Mittel ist das Haustürapostolat, wozu ich nachher noch etwas sage. Oder auch Standaktionen in Städten, wo man die Medaille verbreiten kann. Wie gesagt, das sind nur ein paar Beispiele. Dann noch ein kleiner Punkt dieser Geist des Gebetes, den der heilige Maximilian immer betont hat. Und zwar sagte er, die beste Andacht zur Immaculata ist nicht das Hersagen vieler Gebete, sondern das schlichte und innige Verhältnis des Kindes zur Mutter, welches sich am besten ausdrückt durch kurze, aber sehr innige und oft erweckte Stoßgebete. Das war also sein Geist, diese Verbundenheit mit Jesus und Maria im Alltag. Passend dazu diese prophetische Beschreibung der Apostel Jesu und Mariens vom heiligen Ludwig. Er schrieb, sie haben die heiligen Namen Jesus und Mariens in ihrem Herzen, genau durch dieses immer wieder oder oftmalige Erwecken von Stoßgebeten. Passend dazu das sehr schöne Stoßgebet, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Hier sind sowohl diese zwei Namen enthalten, als auch eben dieses Bemühen um die Rettung der Seelen. Das also eine eigene Spiritualität, diese Verbundenheit mit Jesus und Maria im Alltag durch Stoßgebete. Kommen wir zu ein paar äußeren Apostolatsmitteln. Das sind hier nur ein paar Beispiele. Das eine ist die Homepage, die wir haben. Dann sage ich nachher noch etwas zum Thema Plakatkampagne. Standapostolat in Städten, Haustürapostolat, Schriftenapostolat, auch die Hilfe im Priorat zur Unterstützung der Priester, auch das ist Apostolat, interne Unterstützung. Dann Rosenkränze knüpfen, Leserbriefe schreiben, sind ja also der Fantasie und der Liebe keine Grenzen gesetzt. Sie sehen hier zwei Beispielbilder, unten eine Standaktion, die wir einmal hatten, und rechts und auch in der Bildmitte zwei unserer großen Bildwände, die wir dann jeweils aufstellen. Wie gesagt, noch ein paar Worte zu einer Plakatkampagne. Das soll mehr ein bisschen ein Beispiel auch zur Ermutigung sein. Die einen von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern, im Jahr 2009 wurde die ganze Schweiz mehr oder weniger zugepflastert mit Plakaten der Atheisten, der Freidenker, wie sie sich nennen. Sie sehen das im Bild links, das Plakat. Das kommt Ihnen vielleicht noch bekannt vor. Es hieß auf diesen Plakaten, da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorg dich nicht, genieß das Leben. Also sie berufen sich da auf eine Wahrscheinlichkeit. Gut, diese Kampagne war sehr offensiv und das hat uns keine Ruhe gelassen. Wir wollten das nicht einfach auf uns sitzen lassen. Und wir konnten dann mit einem Gönner eine angemessene Gegenkampagne lancieren, wenn auch nur in zwei Städten, in St. Gallen und Luzern. Haben wir insgesamt 50 Plakate aufhängen lassen, in der gleichen Größe wie die Kampagne der Atheisten. Da sehen Sie ein paar. Es waren verschiedene Slogans, das sind nur zwei Beispiele. Das mittlere ist sozusagen eine Parodie des Slogans der Freidenker. Da ist ein Gott, also sorg dich um seine Gebote und genieß das ewige Leben. Da ist ein Gott, wer ihn nicht kennt, weiß nichts vom wahren Glück. Und diese Kampagne konnte nicht übersehen werden, sie kam auch in den Zeitungen. Und jetzt eben ein kleines Beispiel, man sieht ja oft keine Früchte, man macht was und sieht keine Früchte. Deshalb hier ein kleines Beispiel einer Frucht eines Apostolates. Ein junger Mann, der schon eine Weile auf der Suche war, religiös auf der Suche und schon in eine Sekte reingeschaut hat, bei den Freikirchern und so weiter und nirgends, auch in der Amtskirche und nirgends das gefunden hat, was er suchte, dem hat das Eindruck gemacht, dass hier noch jemand ist, der kämpft, der zu Gott steht. Und er hat dann durch diese Kampagne zu uns gefunden und zuerst in der KJB-Anschluss gefunden. Und mittlerweile ist er ein Familienvater und ist ein Gläubiger von uns. Genau, soweit das ein etwas außerordentliches Beispiel, diese Plakatkampagne. Dann noch ein paar Worte zu einem anderen Apostolatsmittel, das Haustürapostolat, das wir in Wiel gerade durchführen. Diese Art des Apostolates wurde zuerst in Frankreich ausgeübt, von der Legio Maria, und dann auch in Graz, wo das Pater Steiner begonnen hatte. Und wir haben uns ein Beispiel genommen und versucht, das auch bei uns in der Schweiz umzusetzen. Und Sie sehen hier ein paar Zahlen. Also das Ziel ist recht hochgegriffen. Unser Ziel ist es, bis Oktober nächsten Jahres die ganze Stadt Wiel, das sind 8000 Haushaltungen, zu besuchen. Wir wissen, dass wir das leider nicht erreichen, aber wir geben nicht auf, wir machen jetzt einfach vorzu weiter. Also wir haben bisher 1469 Haushaltungen besucht. Und bei 868 war niemand zu Hause. Also ja, es ist wirklich schwierig, viele leben alleine, arbeiten und ja, am Abend spät kann man auch nicht mehr stören. Dann haben 350 die Medaille abgelehnt, wobei zu sagen ist, dass es je nach Quartier wirklich auch sehr viele Moslems hat bei uns, die eigentlich generell ablehnen. Dann 215 haben die Medaille angenommen. Und 36 weitere haben die Medaille angenommen und es kam zu einem Gespräch oder man konnte etwas über unser Kirchgemeindezentrum sagen, man konnte eine Gottesdienstordnung abgeben oder die Leute haben in Aussicht gestellt, mal vorbeizuschauen, also wo man wirklich sich Hoffnung machen kann, dass es auch nachfolgende Früchte geben wird. Wobei eben, wie gesagt, generell, wenn man eine Medaille verschenkt, man weiß ja nie, das ist, müssen wir den Plänen Gottes überlassen, ob es Frucht bringt, wann es Frucht bringt. Das wissen wir nicht und wir dürfen uns hier auch wirklich nicht entmutigen lassen. Es geht ja um jede einzelne Seele. Das war also ein kleiner Überblick über das Haus zur Apostolat in Wiel. Wir wollen zuletzt den Blick auf die Immaculata, die Heerführerin der Militia, werfen. Denn in der EMI geht es ja hauptsächlich um sie, die Ritter sind nur ihre Werkzeuge. Sehen wir zuerst, worauf der heilige Maximilian sein Vertrauen und seine marianische Spiritualität gründet. Es ist zuallererst die Heilige Schrift natürlich. Und so hat er schon in seinen Statuten zu Oberst hingeschrieben, sie wird ja das Haupt zertreten. Also diese Voraussage Gottes, dass die Mutter Gottes dem Teufel das Haupt zertreten wird. Also der Sieg, dass der Sieg ihr sicher ist. Und aus dem Brevier, wo es heißt, du allein hast alle Häresien auf der ganzen Welt besiegt. Wenn man das mal sich überlegt, ist das eine sehr starke Aussage. Und weiter natürlich dann im letzten Buch der Heiligen Schrift, wo es heißt, am Himmel erschien ein großes Zeichen, eine Frau mit der Sonne umkleidet, den Mond unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Also gegen Ende der Zeiten dann, wo sie als große Gegenspielerin des Teufels auftritt. Wir sehen also, dass das Fundament der Frömmigkeit oder der Spiritualität der Emmy und des heiligen Maximilians die Heilige Schrift ist. Dann hat es die Mutter Gottes aber nicht dabei belassen, sondern nach dem Willen Gottes ist sie speziell zu uns auf die Erde gekommen und hat uns zu Zeiten besonders aufgerufen. Der erste Aufruf dieser Art geschah in La Salette 1846. Da sagte sie, ich wende mich mit einem dringenden Aufruf an die Erde. Ich rufe die wahren Jünger des lebendigen und im Himmel herrschenden Gottes. Ich rufe meine Kinder, meine wahren Verehrer, die sich mir ganz übergeben haben. Also auch hier wieder eigentlich dieser Hinweis auf die Weihe. Endlich rufe ich die Apostel der letzten Zeiten. Die Zeit ist gekommen, dass sie erscheinen und der Welt das Licht bringen. Geht und zeigt euch als meine geliebten Kinder. Kämpft ihr Kinder des Lichtes, klein an Zahl. Dieses Zitat ist doch sehr erstaunlich. Denn wir sehen hier, dass die Mutter Gottes, obwohl sie sagt, ihr seid klein an Zahl, dass sie möchte, dass wir hinausgehen, dass wir der Welt das Licht bringen. Kämpft ihr Kinder des Lichtes, klein an Zahl. Geht und zeigt euch als meine geliebten Kinder. Ich denke, das ist hier ein Widerspruch zu einer gewissen Arche-Mentalität, wie ich es nenne, die man manchmal in unseren Reihen entdeckt. Und zwar ist es diese Mentalität, die sagt, heute kann man sowieso nichts mehr tun nach außen. Wir beten natürlich, wir opfern, wir gehen in die Heilige Messe. Natürlich, wie gesagt, das ist die Grundlage. Aber sonst ist sowieso heute Hopfen und Malz verloren. Und wir sehen, dass das nicht das ist, was die Mutter Gottes möchte. Sonst hätte sie das damals nicht so ausdrücklich gesagt. Gut, dann der nächste Ruf und insgesamt der bedeutendste Ruf der Mutter Gottes ist natürlich in Fatima. Dort sagt sie bereits bei der ersten Erscheinung, wollt ihr euch Gott schenken, bereit jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen für die Bekehrung der Sünder. Also zuerst wieder hier die Grundlage, die Weihe, dieses sich hinschenken. Und weiter, viele Seelen kommen in die Hölle, weil niemand für sie betet und opfert. Also sie zeigt uns hier diese Dramatik, dass viele Seelen in die Hölle kommen und dass wir es in der Hand haben, als ihre Werkzeug, dagegen etwas zu tun. Welche große Verantwortung wir hier haben. Und sie sagt zu Lucia, Jesus will sich deiner bedienen, damit die Menschen mich kennen und lieben lernen. Also auch hier wieder dieser Schritt nach außen, die anderen Menschen sollen die Mutter Gottes auch kennen und lieben lernen. und dass wir hier Werkzeug sein sollen. Natürlich nicht nur Lucia, sondern auch wir. Dieser Ruf, er geht an uns alle. Wie sieht die Antwort des heiligen Maximilians auf diesen Ruf der Mutter Gottes aus? Der Maximilian schrieb: Das Wesen der Ami besteht darin, dass man der Unbefleckten angehört, bedingungslos, unwiderruflich, unbegrenzt, und zwar in jeder Hinsicht. Darum wird, wer in die Ami eintritt, ihr völliges Eigentum. Also hier wieder diese Betonung der Weihe als Grundlage. Der Ritter der Immaculata ist ein Kämpfer für die Eroberung aller Herzen für sie. Allen streckt er die liebende Hand entgegen, für alle betet er, für alle leidet er. Auch dies die Worte des heiligen Maximilian, sehr schön formuliert. Also ein Kämpfer für die Eroberung aller Herzen für sie. Und weiter sagt er, wenn die Immaculata treue Diener findet, gehorsam ihrem Befehl, dann wird sie neue Siege erringen, größere, als wir es uns nur vorstellen können. Dasselbe sagt der heilige Ludwig. Also wenn, das ist die Bedingung, wenn sie treue Diener findet, gehorsam ihrem Befehl, wird sie neue Siege erringen, auch heute. Und er hat diese Aussage bewiesen durch sein Leben. Wie gesagt, er war todkrank, er konnte menschlich gesehen nicht viel. Natürlich hat er gewisse Talente gehabt, die ihm die Mutter Gottes gegeben hat. Aber er hat sein ganzes Wirken auf das Vertrauen auf die Mutter Gottes aufgebaut. Nur im Vertrauen auf sie hat er gewirkt. Menschlich gesehen hätte er das nie erreichen können, weil er eben schon gesundheitlich so angeschlagen war. Und so hat er wirklich Wunderbares bewirkt und damit diese Aussage bewiesen. Und zwar ist es eben diese Devise, dass wir Instrument sind. Er sagt es so, die Mutter Gottes ist der Künstler, sie vollbringt das Werk, und wir sind nur der Pinsel oder der Besen. Er hat sich sogar Besen der Immaculata bezeichnet. Also gilt die Ausrede nicht, wenn einer sagt, also ich bin ja so unwürdig, ich kann das nicht, es geht nicht, ich bin ein Sünder, ich bin schwach, ich kann nicht gut reden meinetwegen oder so. Es geht nicht um das Werkzeug, es geht darum, dass sich dieses Werkzeug der Mutter Gottes zur Verfügung stellt und der Rest ist dann ihr überlassen. Er hat es auch so formuliert, wir sind lauter Nullen, wenn man an diese ganz vielen Nullen vorne eine Eins hinfügt, dann haben wir plötzlich eine sehr große Zahl. Das ist genau dieses Prinzip. Aus uns selber können wir nichts, mit der Mutter Gottes sind wir eine Macht. Da möchte ich kurz noch diese Weihe der Ami erläutern, weil es doch immer wieder Unklarheiten und Fragen gibt diesbezüglich. Viele von Ihnen haben diese vollkommene Hingabe des heiligen Ludwigs schon gemacht. Und jetzt kommt immer wieder die Frage auf, ja, muss ich jetzt mich nochmal weihen? Warum? Oder umgekehrt auch, muss ich zuerst die Weihe des heiligen Ludwigs machen? Und deshalb möchte ich das hier noch kurz erläutern. Wir haben hier unten die Weihe des heiligen Ludwigs, die vollkommene Hingabe des heiligen Ludwigs. Der heilige Maximilian hat ganz seine Spiritualität ganz auf derjenigen des heiligen Ludwigs aufgebaut. Also es gibt hier überhaupt keine Konkurrenz oder so, das im Gegenteil. Und er hat das auch immer wieder in seinen Klöstern verbreitet, studiert und selber auch diese vollkommene Hingabe gemacht. Und wie Sie wissen, ist die Entfaltung oder der Hauptcharakter dieser vollkommenen Hingabe ist die Entfaltung der Taufgnade. Das ist die Betonung des heiligen Ludwigs. Die Betonung liegt auf der Kindschaft Gottes. Und es geht vor allem um die persönliche Beziehung zwischen uns und der Mutter Gottes in dieser Weihe. Es geht vorwiegend um das eigene Seelenheil. Nicht nur natürlich, das andere wird auch erwähnt, aber das ist der Hauptcharakter dieser Weihe. Im Gegensatz dazu, die Weihe des heiligen Maximilians, der wie gesagt aufgebaut hat auf dieser Spiritualität, hier geht es um die Entfaltung der Firmgnade. Also in einem ersten Schritt weihen wir uns der Mutter Gottes, in einem zweiten Schritt erfahren wir diese Berufung, dass die Mutter Gottes jetzt von uns etwas möchte, dass sie möchte, dass wir kämpfen. Wir geben uns also hin in dieser Weihe als Instrument der Immaculata. Wir werden ihr Ritter im Kampf um die Rettung der Seelen und das Reich Christi. Das ist also der spezielle Charakter dieser Weihe des heiligen Maximilian. Und was auch noch dazu kommt bei der Ami, es ist gleichzeitig eine Armee. Bei der vollkommenen Hingabe weiht sich jeder alleine und bleibt für sich. Und hier ist es eine Armee, man wird aufgenommen in die Ami, man kämpft gemeinsam und man erhält auch immer wieder Ermutigung, man erhält die Zeitschrift oder einen Rundbrief oder so. Also wir kämpfen hier gemeinsam und wie gesagt, gemeinsam ist man stärker als alleine. Jetzt ist es so, dass es eben, wie gesagt, die Spiritualität Maximilians aufbaut auf derjenigen vom heiligen Ludwig. Es ist also sehr passend, wenn man zuerst die vollkommene Hingabe macht und danach die Weihe des heiligen Maximilian. Aber das ist überhaupt keine Bedingung. Pater Stehlin formuliert es so, die Mutter Gottes ist viel zu ungeduldig. Sie möchte, dass wir uns gleich schon beginnen einzusetzen für die Mutter Gottes. Also da darf man wirklich auch mit gutem Gewissen gleich direkt diese Weihe machen des heiligen Maximilian, weil sie ja diese vollkommene Hingabe auch beinhaltet. Man gibt sich ja sowieso auch ganz hin. Aber es ist sicher empfehlenswert, dann später auch mal diese vollkommene Hingabe zu machen und das Buch des heiligen Ludwig durchzustudieren. Und wie Sie sehen, das Ziel ist ja sowieso die Mutter Gottes. Also diese zwei Weihen, diese ergänzen sich schön. Das ist überhaupt keine Konkurrenz und Sie müssen sich ja auch keine Skrupel machen, ob man jetzt zuerst die eine oder die andere machen muss und so weiter. Zuletzt wollen wir den Blick nochmals auf die Immaculata werfen. Sie ist unsere Hoffnung. Bischof Völle hat 2014 in Lourdes bei der großen Wallfahrt über die Hoffnung gepredigt. Und zwar hat er gesagt, die Hoffnung ist in unseren Tagen vielleicht die Tugend, die am meisten fehlt. Es ist die Hoffnung, welche zur Tat führt. Und wenn wir manchmal vielleicht so gehemmt sind oder uns eben nicht wagen, etwas zu tun, dann ist es vielleicht dieser Mangel an Hoffnung, dass wir wirklich dieses tiefe Vertrauen haben, dass wir eben mit der Mutter Gottes etwas bewirken können, diese feste Überzeugung. Die Mutter Gottes hat Lucia in Fatima getröstet und diese Worte gelten sicher auch uns allen. Mein unbeflecktes Herz wird immer deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Ich denke, das dürfen wir uns immer vor Augen halten. Sie ist unsere Zuflucht und der Weg, der uns zu Gott führt. In diesem Geist sollen wir leben. Und das ist die Voraussetzung für das Apostolat. Wenn wir keine Hoffnung haben, wenn wir diese tiefe Überzeugung nicht haben, dass wir Instrument dieser mächtigen Herrin sind, dann werden wir nichts tun. Und auch noch hat sie natürlich in Fatima den Sieg vorausgesagt. Oder am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Also haben wir diese Gewissheit, wenn wir mit ihr kämpfen, werden wir siegen. Und welcher weltliche Soldat hat das schon, wenn er in den Kampf zieht, dass er weiß, dass er am Ende auch siegt. Der Kreis schließt sich wieder. Wir haben mit diesem heroischen Lebensopfer des heiligen Maximilian begonnen. Und wir wollen mit dem Blick auf ihn wieder enden. Der heilige Maximilian hat, wie gesagt, mit diesem Feuer, mit seiner verzehrenden Liebe, hat er die MI gegründet, hat er so viele Berufungen an sich gezogen und Seelen gerettet. Und er steht uns vor Augen. Wir möchten ihn bitten, auch um diese Sehnsucht nach diesem Feuer, nach diesem Brennen und um diese Gnade, dass auch wir leuchten und eben durch diese Liebe auch andere zum Brennen bringen. Bitten wir also ihn um dieses Feuer und natürlich insbesondere die Immaculata, die Braut des Heiligen Geistes, damit sie uns diesen Geist gibt. Er sagte, das sollen die Schlussworte sein, die Immaculata ist unser Ideal. Ihr uneingeschränkt angehören, auf unsere Umgebung ausstrahlen, damit sie in allen Herzen herrsche, das ist unser teures Ideal. Was man hier auch sieht bei dieser Kerze, wir wissen nicht, wie lange sie effektiv ist, das sieht man nicht bei diesem Bild. Und so ist es auch bei uns im Leben, wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Deshalb gilt es, im Heute zu leben und die Stunde zu nutzen, die Zeit zu nutzen. Ja, Maximilian war uns hier ein Vorbild. Nutzen auch wir die Zeit und ja, vielleicht können Sie sich auch entschließen, der MI beizutreten. Ich danke Ihnen.